Worte, die zum ewigen Leben führen. Viele seiner Anhänger hörten das und sagten, was der da redet, geht zu weit. So etwas kann man nicht mit anhören. Jesus merkte, dass sie sich entrüsteten. Deshalb sagte er zu ihnen, ist euch das schon zu viel? Was werdet ihr erst sagen, wenn ihr den Menschensohn dorthin zurückkehren seht, wo er vorher war? Der Geist Gottes macht lebendig. Alles Menschliche ist dazu nicht fähig. Aber die Worte, die zu euch gesprochen habe, sind vom Geist erfüllt und bringen das Leben. Doch einige von euch vertrauen mir nicht. Jesus kannte nämlich von Anfang an alle, die ihn nicht annehmen würden und wusste auch, wer ihn verraten würde. Er fügte hinzu, aus diesem Grund habe ich zu euch gesagt, nur der kann zu mir kommen, den Gott dazu fähig gemacht hat. Als seine Anhänger das hörten, wandten sich viele von ihm ab und wollten nicht länger mit ihm gehen. Da fragte Jesus seine 12 Jünger, und ihr, was habt ihr vor? Wollt ihr mich auch verlassen? Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir glauben und wissen, dass du der Gesandte Gottes bist. Jesus antwortete ihm, ich selbst habe euch 12 doch ausgewählt. Trotzdem ist einer von euch ein Teufel. Er meinte Judas, den Sohn von Simon Iskariot. Obwohl Judas einer der 12 Vertrauten war, war er es, der Jesus später verriet.
Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Reichen Worte des ewigen Lebens eigentlich aus? Reicht dieser Glaube, reicht diese Erkenntnis aus, von der Petrus hier spricht? Reicht es aus, dass Jesus der Heilige Gottes ist? Reicht das alles aus, um Jesus nachzufolgen und um bei Jesus zu bleiben? Es reicht möglicherweise nicht aus. Reicht nicht aus. Nicht nur eine kritische Öffentlichkeit, sondern auch einige seiner Jünger sagten in dieser Situation, das ist ungeheuerlich, was Jesus sagt und für sich beansprucht. Wie kann man das glauben? Und diese Leute ziehen dann auch Konsequenzen. Sehr ehrlich und klar und direkt. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und folgten Jesus nicht mehr nach. Sie haben sich dazu entschieden. Ich könnte sagen, Jesus fast allein zu Hause und zurück ein knappes Dutzend, auf das man sich nicht hundertprozentig verlassen kann. Denn da ist ja einer dabei, dieser Verräter. 12 Jünger, ein Verräter. Dass die große Menschenmenge Jesus so lange folgte und begleitete, weil er sie satt machen und mit Brot und Fisch versorgen konnte, das ist vielleicht noch nachzuvollziehen. Denn da, wo man genährt wird, da bleibt man dann auch. Aber die Jünger? Was ist mit den Jüngern? Zeichen führten sie ja zum Glauben. Es gibt allein im Johannesevangelium 3 Stellen vor dieser Stelle, die darauf hinweisen. Einmal durch das Wunder bei der Hochzeit zu Kana. Wir kennen die Geschichte, Wasser wird zu Wein. Da zeigte Jesus zum ersten Mal seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Dann noch ein Wunder, durch die Wunder, die Jesus während des Passafestes in Jerusalem tat, glaubten viele Menschen an ihn. Sogar Ausländer glaubten an Jesus. Viele Samaritaner glaubten an Jesus, nachdem die Frau am Jakobsbrunnen ihnen von ihrer Begegnung mit Jesus erzählt hatte. Dann heißt es, nun glauben wir, weil wir ihn selbst gehört haben. Und jetzt wissen wir, dass er wirklich der Retter der Welt ist. Und nun diese Krise, diese Trennung. Zeichen führten Menschen zum Glauben, aber Zeichen führten Menschen auch zum Unglauben. Wenn Jesus von sich selbst spricht als Brot des Lebens, sich selbst als den nennt, dessen Blut man trinken, dessen Fleisch man essen muss, um ewiges Leben zu bekommen. Da werden jetzt Entscheidungen gefällt. Das ist ungeheuerlich. Wie kann man das glauben? Viele seiner Jünger wandten sich von Jesus ab und folgten ihm nicht mehr nach. Sie konnten die Spannung nicht mehr aushalten, die es in einem Menschen und auch in einer Gemeinschaft gibt, die Jesus nachfolgt. Am vergangenen Wochenende, am Freitagabend und gestern am Vormittag, bibelintensiv am Wochenende, haben wir mit knapp 20 Leuten diese Spannungsfelder wahrgenommen. Wir haben geschaut, welche Spannungsfelder gibt es in einer Gemeinde und welche Änderungsmöglichkeiten gibt es. Welche Spannungsfelder werden im Neuen Testament genannt, die eine Herausforderung sind für die Einzelnen, auch für eine Gemeinschaft? Und welche Änderungsmöglichkeiten dafür gibt es? Drei möchte ich hier nennen vom Freitagabend. Ein Spannungsfeld sind unterschiedliche Traditionen. Jeder bringt in eine Gemeinschaft seine Tradition mit, seinen Hintergrund, seine Frömmigkeit, seine Erfahrungen, seine Überzeugungen und stößt dabei auf andere Traditionen. Und wenn man dann so miteinander unterwegs ist, merkt man auch, Traditionen und Zeiten ändern sich. Das, was vor 10 Jahren eine Überzeugung war und galt, ist diesmal nicht so ganz selbstverständlich. Und dann stellt sich die Frage, wie weit lassen wir uns auf Veränderung ein? Dann haben wir versucht zu formulieren, wie sähe denn eine Änderungsmöglichkeit aus für unsere Gemeinde? Wir haben gesagt, wir brauchen Gesprächsprozesse, eine grundsätzliche Bereitschaft, aufeinander zu hören, nicht den anderen zu missionieren, sondern hinzuhören, dem anderen auch eine Chance zu geben, in diesen Dialog zu kommen. Und dann mit dem Ziel, sich auf Formen eines Miteinanders zu einigen, die momentan jetzt relevant sind. Ein zweiter Bereich, den wir angeschaut haben, war die Missachtung und Rücksichtslosigkeit. Wo einzelne Personen missachtet werden, wo es Rücksichtslosigkeiten untereinander gibt. Wo die Kleinen, wie Jesus sie nennt, missachtet werden. Also Menschen, die gerade auf dem Weg im Glauben anfangen und auf einmal mit Dingen konfrontiert werden, die einen ganz anderen Hintergrund haben, die aber einen Menschen völlig aus der Bahn werfen können, wo es Verunsicherung gibt. Auch über die Missachtung von Fremden haben wir gesprochen und dass manche Leute sehr stark sind, manche Leute sehr schwach. Wo liegt die Änderungsmöglichkeit? Da haben wir Folgendes formuliert, gesagt, es geht darum, die Identität des anderen zu achten, ohne die eigene Identität aufzugeben. Demut und Weisheit gehören sicher dazu. Ein drittes Spannungsfeld, was wir angesprochen haben, insgesamt waren es 8, möchte ich hier auch noch nennen. Abgrenzung zwischen Gemeindegruppen. Wir haben darüber gesprochen, dass es Machtfragen gibt. Amtsanmaßung gegen Autoritäten und Leitung. Boss the Boss. Wo es einen Missbrauch gibt, die durch Christus geschenkte Freiheit zu missbrauchen. Und sich dann die Frage stellt, was ist wirklich geistlich und was ist wirklich sehr menschlich. Und wir haben uns gefragt, wie kommen wir da raus? Wo gibt es Änderungsmöglichkeiten? Wo haben wir Potenzial und können uns selbst dafür engagieren? Wir haben festgestellt, wir brauchen eine lebendige Beziehung mit Gott und auch miteinander. Und wir brauchen das Gebet. Wie schön, dass es bei allen Spannungsfeldern Änderungsmöglichkeiten gibt. Das, was als Spannung erscheint und auch ist, ist zunächst sehr belastend. Es ist eine Spannung. Aber es gibt Änderungsmöglichkeiten. Spannungsfelder führen Menschen in eine Krise hinein, so wie die Jünger damals. Und gleichzeitig haben sie Änderungspotenzial. Denn Krisen, und da steckt das Wort Krisis, das griechische Wort Krisis hinter, ist nicht nur negativ. Wir deuten Krise immer negativ, in der Regel. Ist es aber nicht vom Sinn her. Krise ist eine Weichenstellung. Das heißt, man kommt an einen Punkt, wo man sich entscheiden muss, in welche Richtung gehe ich jetzt weiter mit allen Konsequenzen. Man kann an diesem Punkt nicht stehen bleiben. Sondern es ist eine Entscheidungssituation. Hier in diesem Fall bei Jesus bleiben in der Schar seiner Jünger oder Jesus verlassen. Und zwar auch mit der Schar seiner Jünger. Viele sind damals gegangen. Und Krisen zwischen Menschen und Menschen und Menschen und Jesus können hochemotional sein. Da steckt ganz viel Gefühl drin. Die Leute regen sich damals wahnsinnig auf. Das ist noch sehr sachte geschildert im Johannesevangelium. Wenn sie sagen, das ist ungeheuerlich, wie kann man das glauben? Und dann steht da auch noch, Jesus wusste, dass seine Jünger sich über seine Worte aufregten. Und legt sogar noch nach. Was werdet ihr erst denken, wenn ihr den Menschensohn wieder in den Himmel zurückkehren seht? Das passierte dann ja auch. Und dann waren die Jünger fast allein zu Hause. Sie bleiben zurück. Ein Dutzend weniger einen. Denn der Verräter hatte sich ja inzwischen selbst eliminiert. Und mittendrin in dieser spannenden Situation, das ist so eine Art Showdown im Johannes 6, sagt Jesus das Wort zur Krise. Dass es in vielen Emotionen, dass in den vielen Emotionen und Argumenten fast untergeht. Er sagt, es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, die sind Geist und Leben. Wer das sagt, ist nicht der allergrößte Mensch, ist nicht der Held der Menschheit, sondern der gehorsame, geisterfüllte Sohn Gottes, der in die Passionszeit hineingeht und am Kreuz zunächst endet, bevor er aufersteht. Eine wesentliche Eigenschaft des Geistes Gottes ist, und das taucht immer wieder im Johannesevangelium auf, es lebendig zu machen, Leben zu schaffen, Leben zu erneuern. Alle anderen Belebungs- und Wiederbelebungsversuche würden scheitern bei Menschen. Der Geist ist es, der lebendig macht und Leben schenkt. Im Gegensatz zum Heiligen Geist, und das erwähnt Jesus auch, der Heilige Geist, der Leben schenkt und Menschen und Gemeinden lebendig macht, steht das sogenannte Fleisch. Also alles, was so unabhängig von Gott und Gottes Wort, so in menschlicher Machtvollkommenheit geschieht, das hat keine Macht, sagt Jesus. Das nicht. Sieht nur so aus. Und es tritt auch mächtig auf. Und es schüchtert ein. Es hat keine Macht. In der Anlage des Menschen ist es der Geist, der Leben gibt. Das Fleisch ist nichts Nütze. Das heißt, es gibt keine Offenbarung unabhängig vom Heiligen Geist und vom Wort Gottes. Das heißt auch, nicht alles, was wir für eine Offenbarung halten oder ein großartiges Konzept, ist eine Offenbarung. Sondern Heiliger Geist und Wort Gottes sind wesentliche Kriterien. Hier entscheidet sich alles. Der Heilige Geist ist jedem gegeben, der an Jesus glaubt und ihn als Herrn bekennt. Und das Wort Gottes steht jedem zur Verfügung in seiner ganzen Fülle. Es führt in Krisen, in Entscheidungssituationen hinein und fordert Entscheidungen und führt auch aus Krisen heraus. Das ist eine ganz starke Sache des Wortes Gottes. Und das gilt sogar für Jesus selbst. Die Worte Jesu, auf die er immer wieder verweist und die Evangelien auch, sind im Endeffekt Worte Gottes. In dieser Autorität tritt Jesus selbst auf. Bei Jesus ist es faszinierend, wie Handlung und Worte parallel laufen, wo Wort und Tat sich entsprechen. Wenn einer sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann heißt das auch, wer dies Brot isst, also wer sich auf Jesus einlässt und Jesus verinnerlicht, der wird ewiges Leben haben. Und für uns gilt, die Worte Jesu sind das, was wir aufnehmen, was uns lebendig macht und am Leben erhält, bis hinein in das ewige Leben. Vielleicht an dieser Stelle ein kleines Wort zur Fastenzeit. Ich weiß nicht, wie ihr das so handhabt bei euch. Ich mache das seit einigen Jahren, dass ich so sage, 7 Wochen ohne. Das ist so eine Zeit bis in die Passion und Ostern hinein, wo ich auf bestimmte Dinge meines Lebens verzichte, die mir zur Gewohnheit geworden sind. Das bestimme ich jedes Jahr neu. Das sind also nicht mal dieselben Dinge jedes Jahr. Und dann räume ich ein paar Dinge aus meinen Gewohnheiten, aus meinem Leben raus in dieser Zeit. Nur was mache ich mit den Lücken, die dann entstehen? Das sind ja auf einmal Leerräume. Wie fülle ich die? Was mache ich, wenn ich Zeitfresser und Beziehungskiller oder Suchtmittel mal raussetze? Was passiert mit der Leere, mit dem leeren Raum? Ich glaube, die Fastenzeit ist eine fantastische Zeit, Dinge loszulassen, Raum zu schaffen für das andere. Wo also Worte Jesu in diesen Raum reinkommen. Wo etwas in den Lebensraum reinkommt, was dem Leben wirklich Qualität gibt. Wo man merkt, Es gibt Dinge, auf die man tatsächlich verzichten kann, auch wenn man es zunächst nicht glaubt. Und das Leben wird reicher an dieser Stelle. Und diese Erfahrung nehme ich jedes Jahr neu mit. Die Worte Jesu sind das, was wir Menschen aufnehmen. Das wird im Johannesevangelium klar. Wer sich aber tatsächlich darauf einlässt, auf die Worte Jesu, der muss feststellen, der Glaube an Jesus ist nicht nur schwierig, sondern unabhängig von Gott sogar unmöglich. Ich sage es nochmal, der Glaube an Jesus ist nicht nur schwierig, sondern unabhängig von Gott unmöglich. Das Kommen zu Jesus ist nämlich nicht eine Frage menschlicher Entscheidung, sondern hier entscheidet sich, was Meinung über Jesus ist und was Glaube bedeutet. Jesus sagt, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zu mir zieht. Wir erinnern uns an dieses Beispiel mit dieser flexiblen Hundeleine. Und wir sind viel mehr als ein Hund. An dieser Stelle entscheidet sich, was Meinung und Glaube ist. Denn von da an wandten sich viele seiner Jünger von Jesus ab an dieser Stelle. Sie hatten ihre Meinung über Jesus und auch über die Jüngerschaft. Und merkten, diese Meinung kann ich konsequent nicht durchhalten. Es funktioniert nicht bis ins Letzte. Darauf will ich mich wirklich nicht einlassen. Sie haben sich von Jesus getrennt. Und dann gab es die anderen. Sie hatten einen Glauben an Jesus und an ihn als Herr seiner Jünger. Das macht einen Unterschied, ob einer eine Meinung hat über Jesus oder an Jesus Christus glaubt. Wenn er in eine persönliche Beziehung eintritt und nicht distanziert eine Meinung hat über etwas. Oder über Jesus in diesem Fall. Und Jesus, der merkt sehr wohl, wer ihn verlässt. Eine kleine Schar bleibt dann zurück. Was hält die Leute eigentlich bei Jesus, diese 12? Wieso bleiben die eigentlich da? Man könnte sagen, ja, die kleine Schar bleibt aus Mitleid und Solidarität zurück. Die wollen diesen Jesus nicht allein lassen. Der hat schon genug Probleme. Sie sind seine Unterstützer, seine Fans. Die kleine Gruppe, die dann zurückbleibt. Die wollen Jesus darüber hinwegtrösten, dass der Fanclub nun extrem geschrumpft ist. Und ein Dutzend ist mehr als nichts. War das die Motivation, bei Jesus zu bleiben? Ich glaube nicht. Aber so klar wird das noch nicht gleich, sondern Jesus fragt nämlich jetzt nach ihrer Motivation und lässt ihnen die Freiheit auch zu gehen. Ja, er fragt, werdet ihr auch weggehen? Also er gesteht ihnen das durchaus zu, jetzt zu gehen in dieser Situation, an diesem Punkt. Er fragt sie, wollt ihr auch weggehen? Ihr habt die Chance. Ihr könnt dieser Masse folgen, die eine Meinung über mich hat. Oder wie ist es mit eurem Glauben an dieser Stelle? Werdet ihr auch weggehen? Ich glaube, das ist eine Frage, die sich bis heute jeder stellen muss, wenn es um Entscheidungen geht. Wirst du auch weggehen? Und dass diese Frage eine wirkliche Frage war, zeigt auch die Anwesenheit des Judas unter den 12, denn der hat die Frage auch gehört. Der hätte ja auch gehen können. Der hätte manches Problem hinterher nicht gehabt, wenn der jetzt gegangen wäre. Aber er blieb. Und dann die Antwort, die Petrus gibt, so stellvertretend für die Jünger, er spricht von uns und wir. Sie ist sehr selbstkritisch. Sie ist sehr ehrlich, sehr persönlich, aber auch fragend. Er fragt nämlich zunächst, Herr, zu wem sollten wir gehen? Wem sollten wir gehen? Welche echte Alternative gibt es zu Jesus? Gibt es da die bessere Religion? Oder gibt es eine Ideologie, die so überzeugend ist, dass sie mein Leben trägt? Oder gibt es da Führungspersönlichkeiten, die viel stärker sind als Jesus und sich nicht auf diese leidlichen Diskussionen immer einlassen? Im Hintergrund auch die Frage, wer hat eigentlich die Macht, lebendig zu machen? Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Ich glaube, das ist auch wichtig, wenn wir in Krisen kommen und so unsere Fragen haben. Jesus und seiner Jünger und so weiter. Zu wem sollten wir gehen? Haben wir Meinungen oder Glaube? Und dann kommt die Antwort. Das ist eine begründete Antwort. Eine klare Antwort, die davon spricht, dass man weiß, woran man glaubt. Das heißt dort, nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Du hast Worte ewigen Lebens. Das heißt, diese Worte Jesu sind in sich selbst lebendig. Denn sie haben mit dem Subjekt des ewigen Lebens zu tun, also der ewiges Leben schenkt, Jesus selbst. Und Jesus weiß, wovon er spricht. Ich darf das hören und annehmen. Und diese Worte Jesu vermitteln ewiges Leben denjenigen, die an ihn glauben, die nicht nur eine Meinung über ihn haben. Und auch hier möchte ich euch hineinnehmen, ein bisschen bibelintensiv am Wochenende. Gestern haben wir was Schönes erlebt, wo wir gesagt haben, das sind Dinge, Faktoren, die der Gemeinde gut tun, die das Klima bestimmen sollen. Wo wir gefragt haben, was hält uns eigentlich zusammen? Welche Worte und Werte prägen unser geistliches Leben? Und was können wir für das Klima der Gemeinde heute lernen von dem, was in der Bibel berichtet wird? Wir haben verschiedene Bereiche betrachtet. Gestern waren es dann 9 und dazu jeweils einen Satz formuliert. Frage dabei war, was würde Jesus seiner Gemeinde hier sagen? Ich möchte euch einladen, nachzulesen. Wer also hier das Stiegenhaus hinaufgeht vom Foyer, findet die große silberne Tafel direkt an der Tür zum Stiegenhaus. Da sind die Aussagen formuliert, die wir gestern gemeinsam formuliert haben. Kann man mal schauen, was würde Jesus zu bestimmten Dingen sagen? Was trägt zu einem guten Klima bei, wenn man an Jesus glaubt und nicht nur eine Meinung hat? 3 Beispiele, die man unten auch nachlesen kann. Erst ist Frieden. Frieden ist ein ganz hoher Wert für eine Gemeinde und für einen persönlich auch. Da haben wir gesagt, Jesus würde sagen, meinen Frieden gebe ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Ein 2. Bereich war Freiheit, über die wir gesprochen haben. Und da haben wir diesen Satz formuliert miteinander. Da heißt es, wer den Sohn hat, der ist recht frei. Wer den Sohn hat, der ist recht frei. Und dann, kleiner Untertitel, Liebe, Ausrufezeichen. Und dann tu, was du willst. Es wird richtig und gut sein. Der 3. Bereich, den ich exemplarisch nennen möchte, ist die Aktionsfähigkeit. Auch das kann man unten nachlesen. Aktionsfähigkeit. Was hält eine Gemeinde in Aktion? Auch da eine Aussage, die diesmal von Paulus stammt. Alles, was ihr sagt und alles, was ihr tut, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen. Dann geht's weiter. Und dankt dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Das ist ein sehr aktiver Prozess. Und unten gibt es noch viele weitere Sätze auf die Frage, was würde Jesus seiner Gemeinde hier sagen? All diejenigen, die nicht daran teilnehmen konnten, an diesem spannenden Wochenende, die haben die Gelegenheit, die Inhalte nochmal abzurufen. Wir werden im internen Bereich der Website der Gemeinde die Dokumente reinstellen. Das, was wir besprochen haben miteinander, die Bibelstellen, vielleicht auch eine Anregung für manchen Hauskreis. Auch das, was wir miteinander erarbeitet haben, wo wir gesagt haben, aha, hier gibt es bestimmte Änderungsmöglichkeiten oder auch diese Bibelworte. Nehmt das ruhig wahr. Und wer keinen Internetzugang hat, da meldet euch bei den jungen Leuten der Gemeinde. Die haben da viele Möglichkeiten, an diese Sachen ranzukommen. Ja, dass wir das auch miteinander nutzen. Am Ende steht dann ein starkes Bekenntnis. Petrus sagt für seine Jünger, seine Mitbrüder, mal seine Geschwister, wir haben geglaubt und erkannt, dass du Jesus, der Heilige Gottes bist. Das heißt, wir sind in einen Stand des Glaubens und der Erkenntnis hineingekommen, der sich vorbehaltlos zu Christus und zu ihm als Herrn seiner Gemeinde bekennt. Das heißt, wir haben eine Wahrheit erkannt und wir halten daran fest. Es ist aber nicht unsere eigene Wahrheit, denn die kann schnell zu einer Ideologie werden, sondern es ist eine Wahrheit, die in Christus begründet ist, der allein Weg und Wahrheit und Leben ist. Und noch etwas. Dieses Bekenntnis zu Christus, zum Bleiben bei ihm, er wächst aus der Situation, also im Moment der Krise und ist deshalb eine Entscheidung und nicht eine allgemeine Zustimmung. Das ist so schön, das ist so wahr und das ist so richtig. Nein, es ist eine Entscheidung an dieser Stelle, keine allgemeine Zustimmung. Und es ist eine Antwort auf die Herausforderung der Offenbarung Gottes in Jesus Christus. Nicht eine unabhängige Spekulation über Glaube und Erkenntnis. Das ist eine ganz klare Positionierung zu Christus und auch zu dieser Gemeinschaft. Herr, zu wem sollen wir gehen? Nur du hast Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Kommen wir zum Schluss. Auch Judas ist in dieses starke Bekenntnis eingeschlossen. Auch der steht dabei und ist davon überzeugt, dass das stimmt, was der Petrus da stellvertretend sagt. Und auch Judas geht nicht, obwohl er die Chance dazu hätte. Er bleibt bei Jesus und den Jüngern im engsten Kreis. Doch gerade bei ihm merken wir, dass keine menschliche Tugend, kein menschliches Vorrecht eine wirkliche Sicherheit schafft. Also ein ursprüngliches Bekenntnis zu Jesus aus einer kritischen Situation heraus und auch mit voller Überzeugung gesprochen, ist keine letzte Sicherheit. Sondern man muss sich immer wieder fragen lassen, wollt ihr auch gehen? Vielleicht hätte Judas, habe ich mich gefragt bei der Vorbereitung dieser Predigt, vielleicht hätte Jesus diesen Judas vielleicht häufiger fragen müssen, willst du auch weggehen? Nicht nur dies eine Mal, sondern auch wiederholt. Wer weiß, wie das weitergegangen wäre mit Judas. Jedenfalls, die anderen Jünger sind bei Jesus geblieben und mussten dennoch manche Krise erleben. Denn die gehen jetzt mitten rein in die Passion, in die Kreuzigung, auch in die Verleugnung. Und hinterher muss Petrus gefragt werden von Jesus, hast du mich eigentlich lieb? Da wird er dreimal gefragt. Aber die Jünger damals in dieser Krise, die sich entschieden haben für Jesus und auch diese Gemeinschaft, wussten, was sie und die Gemeinde bis heute zusammenhält. Und das sind Punkte, über die wir gestern gesprochen haben. Ich möchte nur Stichworte nennen. Friede, Freiheit, geistlicher Realismus, ein weiter Horizont, persönlicher Glaube, Leben, Familie Gottes, eine eschatologische Perspektive in die Zukunft des Reiches Gottes hinein, Aktionsfähigkeit und eine Sendungsgewissheit. Und das alles aufgrund dieses Bekenntnisses. Wir glauben und haben erkannt, dass du, Jesus, der Heilige Gottes bist. Amen.